Bayern 2 Kulturjournal.
Am siebten Tage sollst du ruhen, heißt es im Alten Testament. Und schon vor 1700 Jahren hat der römische Kaiser Konstantin den Sonntag deshalb zum arbeitsfreien Tag erklärt. Wobei er nicht an alle die Menschen gedacht hat, die sich um ihre Kinder oder pflegebedürftigen Angehörigen kümmern. All jene also, die Care-Arbeit leisten, so gut wie nie frei haben und bis heute trotzdem nicht zu den Arbeitenden gezählt werden. Im Kulturjournal heute Fragen zum Selbstverständnis der Gesellschaft zum Thema Arbeit. Fragen zum Selbstverständnis der Konservativen und eine Suche nach Strategien gegen Hass im Netz. Denn der ist nicht nur ein anonymer Angriff auf einen Menschen oder eine Gruppe, er gefährdet mittelbar auch Sprache und Kultur. Thomas Kretschmer begrüßt Sie zum Kulturjournal.
Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
Irgendwann wurde es Kieran Brunt zu viel, das elitäre Gehabe, das er erlebt hat in der Welt der klassischen Musik. Und so hat er seinem Chor den Rücken gekehrt und sich mit seiner außerordentlichen Stimme in die Welt des Pop begeben. Mit Matt Huxley klassisch geschulten Gesang mit elektronischen Klängen zusammengebracht, das Duo Strange Boy gegründet, eine erste Platte veröffentlicht. Love Remains heißt das Album und begleitet uns heute durch das Kulturjournal. Das ist der Track Sophia.
Sophia, are you coming over? We woke up before noon to see your smile. Well, the bus is driving fast past your window. Talking with the shadows for a while. Sophia, have you had your breakfast? Are the colors growing stranger than you thought that they could be? Sophia, are you learning that you're smiling? Is the only way you have to say you're free?
Strange Boy, ein Duo aus London im Kulturjournal auf Bayern 2, hier mit ihrem Song für Sophia. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Diese Frage hat in den vergangenen Tagen viele Menschen umgetrieben. Weil die Lokführer zum Beispiel die 35-Stunden-Woche fordern und dafür gestreikt haben. Weil am 8. März, dem Internationalen Frauentag, klar wurde, bis zu gleichen Bedingungen für alle ist es in der Arbeitswelt noch ein weiter Weg. Ein Beispiel: Die Zahl der Frauen in Führungspositionen liegt immer noch nur bei knapp 25%. Und dann grüßt aus der Zukunft noch die KI, die künstliche Intelligenz, die viele Berufe wohl einschneidend verändern wird. Wobei, über den größten Teil der Arbeit haben wir da noch gar nicht gesprochen. Denn wenn wir von Arbeit sprechen, dann fast immer von der Erwerbsarbeit. Der Arbeit, für die es Lohn oder Gehalt gibt. Im Gegensatz zur Sorge- oder Care-Arbeit, die nicht entlohnt wird, aber ohne die Gesellschaft nicht funktionieren würde. Ohne Füttern, Wickeln, Waschen und Einkaufen würde unsere Gesellschaft kollabieren. Pflegebedürftige Alte wie Kinder sind auf Eltern und Angehörige angewiesen. Und trotzdem ist diese grundlegende Arbeit in den Diskussionen kaum präsent. Julia Schweinberger ist gerade jeden Tag zerrissen zwischen Sorge- und Erwerbsarbeit. Zeit, dass sich was ändert, findet sie.
Jeden Morgen dasselbe. Noch schnell den letzten Schluck Kaffee hinunterschütten, das Kind anziehen, das meckert. Klar, jetzt in die Jacke schlüpfen müssen, wie kann ich es wagen? Okay, wo habe ich die Wohnungsschlüssel hingelegt? Verdammt, ich bin doch eh zu spät dran. Ich eile ins Büro. Mich empfangen tausende Mails, langweilige Meetings. Ah, eigentlich wollte ich doch für diesen Beitrag recherchieren. Wieder nicht geschafft. So geht das Tag für Tag. Immer eile ich der Zeit hinterher. Am Abend liege ich erschöpft auf der Couch und denke, wer räumt jetzt die Küche auf?
Leute sind müde, Leute sind erschöpft, Leute sind gestresst und haben das Gefühl irgendwie, ich kann das alles gar nicht persönlich auffangen. Also es wird dann ja oft gesagt, naja, entspann dich mal und mach ein bisschen Yoga. Aber wenn die Kita kürzere Öffnungszeiten hat und der Job trotzdem so weiterläuft, wir merken, es bröckelt irgendwie so am System. Und deswegen brauchen wir halt auch eine größere Lösung, die nicht nur von Menschen individuell getragen werden kann.
Das eben war Sarah Weber. Sie hat ein Buch geschrieben. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten? Schnoddriger Titel, ja, aber auch eine berechtigte Frage. Sarah Weber beschreibt darin ein Gefühl, das viele derzeit haben. Einfach mal auf die Stopptaste drücken zu wollen, das Leben mal kurz anhalten. Meinetwegen dürfte es auch in Slow Motion weiterlaufen, Hauptsache langsamer. Jeder fünfte Beschäftigte fürchtet einen Burnout, hat eine Studie herausgefunden. Die vielen Streiks vor ein paar Wochen bei Lokführern, beim Flughafenpersonal, in Krankenhäusern, sie erzählen eine ähnliche Geschichte. Die Arbeit fühlt sich nach zu viel an. Um das mal konkret zu machen. Wer in Deutschland Vollzeit arbeitet, der arbeitet durchschnittlich 40,4 Stunden in der Woche. Und es gibt Stimmen, die finden, das sei noch nicht genug. Michael Hüter beispielsweise, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, sagt, es bräuchte eine höhere Arbeitszeit. Der Chef der Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, findet, wir sollten alle einfach mehr Bock haben auf Arbeit. Nun ja, an der Lust liegt es ehrlich gesagt nicht, dass ich nicht noch mehr arbeite. Eher daran, dass ich nebenher ein Kind zu versorgen habe. Genau, das Kind, das sich so ungern anziehen lässt. Das Kind geht zwar in eine Tagesbetreuung, aber nur bis 15 Uhr. Dann müssen entweder mein Partner oder ich es abholen. Von den Tagen, an denen mein Kind krank ist und einer von uns Elternteilen zu Hause bleibt und sich kümmert, will ich jetzt gar nicht anfangen. Fakt ist, für Eltern von kleinen Kindern ist es unmöglich, dass beide Partner in Vollzeit ihrer Erwerbsarbeit nachgehen. Aber wir arbeiten trotzdem Vollzeit, leisten sogar zahlreiche Überstunden. Denn das, was wir neben unserer Erwerbsarbeit leisten, ist Sorgearbeit. Hans Rusinek ist auf ein interessantes Phänomen gestoßen. Er ist nicht nur Vater einer kleinen Tochter, er forscht auch zu Arbeit an der Universität in St. Gallen. Hans Rusinek hat jahrelang Wirtschaft studiert und bei großen Konzernen gearbeitet. Man müsste meinen, dass er in dieser Zeit von den verschiedenen Formen von Arbeit gehört hätte.
Dann gibt es noch dieses komische Phänomen, dass das, was wir Arbeit nennen, eigentlich gar nicht komplett alles abdeckt, was wirklich Arbeit ist. Und ich habe also 6 Jahre lang Wirtschaftswissenschaften studiert, bis mir jemand das erklärt hat, so, weil das selbst in der Ausbildung nicht stattfindet. Und die Rede ist von Care-Arbeit. Ganz klassisch ist das die Pflege von Angehörigen oder das Erziehen von Kindern. Und dieser Teil der Arbeit, der ist so groß, dass wenn man in der Schweiz die Care-Arbeit mit Mindestlohn bezahlen würde, dass das dann der größte ökonomische Faktor wäre noch vor Banking und Versicherung und Pharma. Aber komischerweise nennen wir das nicht Arbeit. Wir nennen das Arbeit, 16 E-Mails in einer Stunde abzuschicken, aber wir nennen es nicht Arbeit, ein Kind zu wickeln oder ein Kind zum Kindergarten zu bringen oder eine trauernde Freundin, sich um die zu kümmern und um ihr zu helfen oder einer Oma im Nachbarhaus beim Einkaufen zu helfen. Das ist alles nicht Arbeit, damit wollen wir nichts zu tun haben und deswegen wird das nicht bezahlt und deswegen, und das ist dann die Gender-Komponente, wird das sehr stark von Frauen gemacht.
Um das mal konkret in Zahlen zu verdeutlichen. In kaum einem anderen EU-Land arbeiten so viele Mütter in Teilzeit wie in Deutschland. 2/3. Und bei den Vätern? Ganze 7%. Das kommt nicht von ungefähr. Der Schlüssel ist die Elternzeit. Hier legt man als Familie die Grundlage für alles, was später kommt. Ich möchte wirklich nicht langweilen mit bürokratischen Regeln, aber das hier ist wichtig zu verstehen. In Deutschland gibt es ein 12+2 Elternzeitmodell. Das heißt, wenn der zweite Partner, und das ist in der Regel der Mann, mindestens 2 Monate Elternzeit nimmt, bekommt das Paar 2 Monate zusätzlich. In der Praxis sieht das dann oft so aus. Mama macht 12 Monate, Papa 2. Die zusätzlichen 2 Elternmonate können beide gleichzeitig nutzen. Oft unternehmen sie in dieser Zeit eine Fernreise. Schön, aber ein wirklicher Anreiz, sich die Sorgearbeit paritätisch zu teilen, ist das nicht. Und eigentlich geht's doch darum, dass Väter nicht nur Spaßzeit mit ihren Kindern verbringen, sondern auch die alltägliche Fürsorgearbeit leisten.
Das ist ja eine politische Entscheidung. Wir könnten auch ein 7+7 Modell haben. Wir könnten wirklich den Anreiz haben, Sorgearbeit gerechter aufzuteilen. Wir haben ihn aber halt nicht. Wir wissen aber auch, dass wenn nach der Geburt eines Kindes direkt die Sorgearbeit gerechter aufgeteilt wird und die Männer mindestens 4 Monate Elternzeit nehmen, dass diese gerechtere Aufteilung sich dann auch weiterzieht in der Zukunft, wenn die Kinder größer werden. Wir brauchen aber auch die Unternehmen, die da wirklich ganz bewusst sagen, für uns sind Frauen auch als Arbeitskräfte, als Fachkräfte wichtig und deswegen wollen wir, dass Sorgearbeit gerechter aufgeteilt wird. Weil in der Diskussion um Fachkräftemangel geht es dann ganz schnell wieder darum, dass Frauen doch mehr arbeiten sollten. Aber es geht halt nicht. Und was da auch dazu gehört, sind so Dinge wie, ja, die Kitas auszubauen. Aktuell fehlen in Deutschland 400.000 Kita-Plätze. Das sind unfassbar viele. Viele Kitas müssen die Öffnungszeiten reduzieren, weil sie einfach nicht genug Personal haben.
Es ist absurd. Es wird gefordert, dass Frauen mehr arbeiten sollten, weil Fachkräfte fehlen. Gleichzeitig fehlen aber tausende Kita-Plätze, weil ErzieherInnen fehlen. Und ErzieherInnen fehlen, weil den Job keiner machen will, weil er nicht attraktiv genug ist. Und weil es also nicht genug Kita-Plätze gibt, arbeiten Frauen in Teilzeit. Klassischer Fall von die Katze beißt Schwanz, ja, Sie wissen schon. Das in Teilzeit arbeiten hat für Frauen jedenfalls enorme Konsequenzen.
Auf das ganze Leben betrachtet haben wir eine Gender-Pay-Gap von 18%. Das ist krass. Aber wir haben eine Gender-Pension-Gap, also eine Rentenlücke von 58% zwischen Männern und Frauen. Das ist super krass. Und es gibt ganz praktische und konkrete Dinge, wie man das ändern könnte. Also einmal haben wir in den meisten Arbeitswelten, die ich kenne, die Überzeugung, dass jemand, der Teilzeit arbeitet, nicht befördert werden kann. Man ist, wenn man Teilzeit arbeitet, sozusagen eingefroren in der Position, in der man ist. Man wird nicht befördert und vor allem wirst du keine Chefin oder keinen Chef erleben in den meisten Arbeitsbereichen, die Teilzeit arbeiten. Warum eigentlich? Das hat was mit sehr männlichen Machtvorstellungen zu tun. Das müssen wir auf jeden Fall überwinden. Und das andere ist, dass wir diese Dirty 30s haben, diese schnellen 30er. Das ist sozusagen die Zeit, wo wir messbar am ehesten Karriere machen. Das ist so zwischen Ende 20 und Ende 30 so. Da gibst du Gas oder nicht. Und wenn du mit Mitte 40 oder so, dann wirst du abgeschrieben von vielen Organisationen. Das heißt, warum ist dieses Karriererennen so unfair gestaltet, dass es gerade reinkickt, wenn Menschen Kinder kriegen und eben Frauen momentan leider tendenziell die Kinderpflege übernehmen? Also wenn man den Karrierebegriff weiterfasst, Teilzeit auch in Führungspositionen akzeptiert, dann würden wir da schon richtig viel ändern können. Die Lösungen liegen da auf der Hand.
Warum beharre ich so sehr auf diesem Punkt? Weil wir anfangen sollten, Erwerbsarbeit und Sorgearbeit zusammenzudenken. Wenn Menschen sich danach sehnen, weniger zu arbeiten, dann hat das womöglich vor allem damit zu tun, dass die Sorgearbeit, die sie leisten, ja obendrauf kommt. Es gibt eine aktuelle Studie, die hat herausgefunden, Frauen arbeiten in der Woche inklusive Sorgearbeit mehr als 45 Stunden. Bei Männern sind es etwa 44 Stunden. Ich weiß, der obligatorische Fingerzeig nach Skandinavien, der nervt auch ein bisschen, aber interessant ist er schon. In Schweden sind Meetings nach 16 Uhr verpönt, denn da beginnt die Zeit für die Familie. Sorgearbeit wird dort mitgedacht, gehört zum Leben dazu. Hierzulande dagegen sind wir fast stolz darauf, wenn wir möglichst viel arbeiten. Beispiel Bundespolitik. Kabinettssitzungen gehen oft bis tief in die Nacht. Ob da noch sinnvolle Entscheidungen getroffen werden? Hans Rusinek zitiert in seinem Buch Work-Survive Balance, auch so ein humoriger Titel, eine interessante Untersuchung.
Es gibt eine wahnsinnig coole Studie dazu, wo man sich angeschaut hat, wie Richterinnen und Richter mit Bewährungsanträgen umgehen. Das heißt, wenn du im Gefängnis bist, dann kannst du einen Bewährungsantrag geben und der wird dann vom Haftrichter entschieden. Und der entscheidet dann, ob du rauskommst oder nicht. So. Man kann das super erforschen, weil das eine Ja-Nein-Entscheidung ist. Man hat sich angeschaut, wann entscheiden sich die Richterinnen und Richter dafür, dass diese Person freikommt. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und die Wahrscheinlichkeit ist am Anfang des Tages und nach einer Pause bei 65%. Aber bei jeder Entscheidungsrunde, die du triffst, ohne eine Pause gemacht zu haben, sinkt es ab, bis es bei 11% stagniert. So. Das heißt, Verantwortung, menschliche Entscheidungen zu treffen, hat ganz viel damit zu tun, wie entspannt wir sind, wie viel Zeit wir für Entspannung hatten.
Was wichtig ist zu verstehen, es geht nicht um ein Leben ohne Arbeit. Sie soll nur mehr Raum lassen. Denn wir könnten ja gar nicht ohne Arbeit. Arbeit ist eine der besten Erfindungen. Ja, manche Kollegen nerven, aber man trifft auch Menschen, denen man sonst nie begegnen würde. Man lernt, mit Menschen umzugehen, als Gesellschaft zusammen etwas aufzubauen. Arbeit schafft Identität. Sie stiftet Sinn.
Die Arbeitswelt ist der Ort, wo du mit Menschen zusammenarbeiten musst, auf die du eigentlich keine Lust hast, mit denen du klarkommen musst. Fast jedes andere soziale Setting ist eines, wo du dir aussuchst, mit wem du Zeit verbringst. Auf der Arbeitswelt hast du Schicksalsgenossen oder Genossinnen. Und dass das klappt, das bringt die Gesellschaft zusammen. Und in der Arbeitswelt lade ich mir die entscheidende Software runter, um in dieser Welt bestehen zu können. Also was ist Erfolg? Wie geht man mit Zeit um? Ab wann darf man Feierabend machen? Wer ist stolz auf wen? Wo hört Verantwortung auf? Deswegen gibt es eine spannende Studie, die zeigt, dass dich der erste Job mehr prägt als dein erstes Kind.
Der erste Job prägt mehr als das erste Kind. Wow, klingt absurd. Ist ein Kind nicht das Bedeutendste, das einem im Leben passieren kann? Aber es stimmt schon. Mein erster Vollzeitjob hat mich erwachsen gemacht. Die Geburt meines Kindes hat zwar mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, aber ich bin immer noch die gleiche Person. Das Schöne an Arbeit ist, im besten Fall spornt sie uns an. Im schlechtesten lähmt sie uns und ist frustrierend. Wenn wir in Zukunft gut arbeiten wollen, dann muss sich Arbeit verändern. Sie muss gleichberechtigter und vor allem flexibler werden.
Die Babyboomer werden in Rente gehen, die werden alle älter. Auf uns kommt ein massiver zusätzlicher Pflegebedarf zu, als Gesellschaft. Und das Interessante ist, dass es oft die Leute sind, die bald in dieses Alter kommen, die sagen, alle müssen mehr arbeiten. Die meisten Menschen werden zu Hause von Angehörigen gepflegt. Und wenn die alle noch mehr und noch länger arbeiten, wer kümmert sich dann um ältere Menschen und um Kinder? Also diese Rechnung geht überhaupt nicht auf.
Ich würde Ihnen jetzt gerne eine Lösung für dieses Dilemma präsentieren. Aber das Kind weint, die Sorgearbeit ruft. Und irgendwann dann mache ich Feierabend.
Julia Schweinberger und ihre Ideen zur Zukunft der Arbeit. Die Sprecherin war Xenia Thielich. When I was depressed, it made me really good at bowling. Slowly down the lane, just keep that heavy fucker rolling. When I was obsessed, I went inventing things for hours. I'll never fly that plane, I'll never see that folding town. Red wine and antidepressants, Quantro prime minister questions like blues. It's all a ruse, and yet I choose, still I choose to follow the news. To follow the news. When I was bereft, I thought the end was surely nearing. Running around the woods in desperate. Musik von Strange Boy hier im Kulturjournal. Strange Boy, das sind Matt Huxley und Kieran Brunt. Matt Huxley bastelt die Klanglandschaften. Und Kieran Brunt gehört die prägnante Stimme, die über diesen Klanglandschaften schwebt. Follow the News hieß der Song. Machen wir natürlich. Ganz regelmäßig in den Nachrichten der vergangenen Wochen die Kritik der Opposition an der Regierung und ihrem Handeln. Dass sie kritisiert und hinterfragt, ist die wichtigste Aufgabe der Opposition und wesentlich für die Demokratie. Wie sie es aber macht, das ist mehr als eine Stilfrage. Was wollte Markus Söder zum Beispiel deutlich machen, als er Bundesumweltministerin Steffi Lemke mit Margot Honecker verglichen hat? Margot Honecker, die eine zentrale Position der SED-Diktatur innehatte. Beim politischen Aschermittwoch fiel dieser Vergleich. Oder wenn er den Grünen Mimosenhaftigkeit vorwirft, nachdem die sich alleingelassen fühlen nach mehreren massiv gestörten Veranstaltungen. Seit Monaten arbeiten sich die Unionsparteien an den Grünen ab, haben sie gar zu ihrem Hauptgegner erklärt. Was erfahren wir daraus über den Zustand und das Selbstverständnis der Unionsparteien? Das möchte ich analysieren mit Thomas Biebricher. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sein Schwerpunkt politische Theorie. Im Jahr 2023 hat er ein ausführliches Sachbuch veröffentlicht. Mitte rechts, die internationale Krise des Konservatismus. Vor der Sendung haben wir miteinander gesprochen. Hallo, Thomas Biebricher.
Schönen guten Tag.
Prominente Vertreter der Union arbeiten sich in der Öffentlichkeit an den Grünen ab. Sei es Friedrich Merz, sei es Markus Söder. Was versprechen die sich von dieser Strategie, Thomas Biebricher?
Nun, in erster Linie geht es, glaube ich, darum, ein intaktes Feindbild sozusagen zu haben, das man bewirtschaftet ein Stück weit, indem man bestimmte Labels den Grünen anhängt, wie Verbotspartei, wie eine elitäre Partei. Und dann kann man sich wunderbar daran abarbeiten und kann dadurch auch die eigene Basis mobilisieren, ein Stück weit auch immer so ein bisschen die Empörung schüren gegen die Ampel und vor allem die Grünen als, wie es Markus Söder kürzlich formuliert hat, ideologischen Kern der Ampel. Und das scheint mir das vorherrschende Kalkül zu sein, dass es vor allem wichtig ist, irgendeine Gegnerschaft zu haben, irgendeinen Gegner, irgendein Feindbild zu haben, gegen den man sich positionieren kann. Und das ist sehr häufig der Fall, gerade bei konservativen Parteien, bei Mitte-Rechts-Parteien, die geradezu davon leben, dass sie solche intakten Feindbilder haben.
Weshalb eignen sich denn die Grünen so sehr als Zielscheibe für die Konservativen?
Nun, ich glaube, das sind zwei Punkte. Zum einen ist da, glaube ich, in gewisser Weise das Bedürfnis einer Abgrenzung besonders groß, weil die Wählerschaft der Grünen ja in vielerlei Hinsicht sich auch überlappt mit manchen Wählerschaften und Milieus, die auch die Union wählen. Also in dem Sinn gibt es da ein gewisses Bedürfnis, sich abzugrenzen innerhalb des bürgerlichen Lagers und eben auch deutlich zu machen, dass man nicht der Meinung ist, dass die Grünen zum bürgerlichen Lager gehören und das auch deutlich zu machen. Das scheint mir ein großes Motiv zu sein. Und dann ist es sicherlich der Versuch, mit diesem Label der Verbotspartei und diesem Label, dass es immer darum geht, den Leuten was vorzuschreiben und sich für was Besseres zu halten, so was Elitäres, Gutmenschenhaftes vor sich herzutragen, wie es dann manchmal polemisch formuliert wird. Davon kann man sich ganz gut abgrenzen, glaubt die Union. Und in gewisser Weise tut man immer noch so, als würde man im Namen des gesunden Menschenverstandes eben auch dagegen agieren können und verschließt sich sozusagen gegenüber irgendwelchen Vorgaben von Seiten der Grünen.
In einem Blogartikel hat der Münchner Soziologe Armin Nasee im September 2023 sinngemäß geschrieben, die Herausforderungen des Klimawandels, die lassen sich den Grünen besonders gut und klar zurechnen. Die Grünen versinnbildlichen also folgerichtig diese unangenehmen Herausforderungen, weil sie am deutlichsten aussprechen. Teilen Sie diese These, Thomas Biebricher?
Ja, also da kann ich Herrn Nasee nur zustimmen. Denn die Konstellation sieht ja im Moment so aus, dass die Grünen am ehesten noch diejenigen sind, die tatsächlich bereit sind, über diese Zumutungen zu sprechen, die mit dem Klimawandel einhergehen, aber die auch insgesamt natürlich mit den Veränderungen, die sich gerade in Deutschland, aber auch in der Welt vollziehen, einhergehen. Wohingegen die Union sich ja im Moment standhaft weigert, eigentlich in der Hinsicht eigentlich mal aus der Deckung zu kommen und im Moment eigentlich immer noch gegenüber der Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln versucht, das wird alles, es wird sich überhaupt nichts Großes ändern müssen, da wird es keine Zumutungen geben, weder finanzieller Natur, im Zweifelsfall werden Steuern eher noch gesenkt und das wird dann irgendwas helfen und alles, was Klimawandel und so weiter angeht, da wird man schon irgendeine technologische Lösung finden. Also im Endeffekt muss sich aber niemand darauf einstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise Härten geben könnte. Nun ist es nicht ganz ungewöhnlich natürlich für eine Opposition, bestimmte Dinge auszusparen, aber es ist schon sehr auffällig, finde ich. Also in dem Moment, wo man also ja in großer Regelmäßigkeit darüber spricht, dass jetzt eigentlich die Ampel abtreten müsste und dass es Neuwahlen geben müsste und so weiter, da gehört es sich eigentlich schon für die größte Oppositionspartei auch tatsächlich mal seriöse Alternativvorschläge zu machen und eben nicht sozusagen blühende Landschaften zu versprechen und dass es auch allen sowieso immer besser gehen wird. Also den Eindruck vermittelt im Moment für mich noch die Union und macht sich in der Hinsicht nicht wirklich ehrlich. Und das gehört auch zum politischen Geschäft. Aber ab einem bestimmten Punkt trägt man ja auch so eine gewisse Verantwortung fürs große Ganze als größte Oppositionspartei.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass dem Konservatismus eigentlich seit jeher ein Widerspruch innewohnt, dass er ja auf der einen Seite nach außen vor sich herträgt, wir wollen bewahren, aber andererseits eigentlich immer eine Bewegung ist, die auf Veränderungen reagieren muss, weil sich diese Veränderungen gar nicht verhindern lassen. Also das zeigt sich auch hier wieder, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, also die Konservativen haben praktisch die Ambivalenz gegenüber Veränderungen und Wandel in die eigene DNA einprogrammiert, wenn das ein passendes Bild ist. Dann ist es ja tatsächlich so. Also es geht im ersten Impuls schon darum, Dinge zu bewahren auf jeden Fall. Die große Frage für Konservative ist immer, was genau denn eigentlich zu bewahren ist. Oftmals wird es erst den Konservativen richtig klar, in dem Moment, wo es konkrete Herausforderungen gibt, da vereindeutigt sich das dann praktisch und man verlegt sich darauf dann eben bestimmte Reformbestrebungen, wenn nicht gar revolutionäre Bestrebungen, abzuwenden. Und gleichzeitig würde ich aber auch immer sagen, dass es zum Konservativen dazu gehört, sich dem Wandel nicht komplett zu verschließen, sondern bestimmte Dinge verändern sich, das wissen auch Konservative, auch wenn man sie versucht zu bewahren. Und die Frage ist dann, verschiebt sich eher dahin, auf welche Art und Weise soll denn eigentlich dieser Wandel vonstatten gehen? Und da gibt es zwei, glaube ich, große Kriterien für Konservative. Da geht es einmal darum, dass das Ganze sich schrittweise vollziehen muss. Und das ist ein Argument, das wir oftmals hören, auch in den aktuellen Diskussionen, dass den Grünen praktisch vorgeworfen wird, dass es alles viel zu schnell und viel zu abrupt geht und die Leute nicht mitnimmt. Und in gewisser Weise ist da ja was dran. Ja, aber es gibt natürlich auch Konstellationen und Situationen, wo schnelles Handeln absolut notwendig ist eben auch. Und das ist eine Spannung, die man in irgendeiner Art und Weise eben aushalten muss dann auch. Und der zweite Punkt ist, dass sich die Veränderungen, wenn sie sich dann eben schon vollziehen müssen, auf der Grundlage des Existierenden vollziehen müssen, also auf das Bestehende aufbauen müssen und nicht so tun dürfen, als könnte man all das, was so in Institutionen und Traditionen an Wissen und an Lösungsmöglichkeiten sozusagen aufgespeichert ist, als könnte man alles das so in den Wind schlagen.
Nun gab es seit den Enthüllungen von Korrektiv über die Überlegungen aus AfD-nahen Kreisen, massenhaft deutsche Staatsangehörige abzuschieben, große Demonstrationen gegen die AfD und für den demokratischen Zusammenhalt. Bei diesen Kundgebungen waren auch Vertreter der Union und der Freien Wähler dabei. Wie passt das jetzt zusammen mit den Verbalattacken der Union gegen die Grünen, die inzwischen doch längst eine staatstragende Partei sind im Gegensatz zur AfD?
Ja, da steckt eine gewisse Spannung drin. Nichtsdestotrotz kann man das, glaube ich, grundsätzlich schon gutheißen, dass sich eben auch Vertreter und Vertreterinnen von Freien Wählern und der Union an solchen Demonstrationen beteiligen. Das halte ich schon grundsätzlich für richtig und auch das richtige Zeichen. Aber es stimmt schon, dass da so ein gewisser Widerspruch drin steckt, weil man in gewisser Weise eben ja auch so bestimmte Ressentiments mitschürt bisweilen von Seiten der Union und von daher versucht, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, hat man manchmal den Eindruck.
Noch ein kleines Beispiel, das vielleicht zeigt, dass die Union da gerade in einem inneren Streit ist, wenn es um diese berühmte Brandmauer geht gegen rechts. Der thüringische CDU-Vorsitzende Mario Vogt hat jetzt ins Spiel gebracht, vor der Landtagswahl in Thüringen ins TV-Duell mit Björn Höcke zu gehen. Wie bewerten Sie das?
Also das muss man wahrscheinlich verstehen als eine bestimmte Art und Weise, das wahrzumachen, was man immer wieder jetzt angekündigt hat, dass man die AfD inhaltlich stellen muss, da alle anderen Strategien bis dahin gescheitert sind. Also so verstehe ich das von Seiten der CDU. Ich glaube, das ist schon ein sehr risikoreiches Vorgehen von Seiten von Mario Vogt, der das ja erstmal hinkriegen muss, Herrn Höcke inhaltlich zu stellen. Und der Vorteil liegt, glaube ich, in solchen Konstellationen eher bei Herrn Höcke, ehrlich gesagt. Von daher bewerte ich das schon als ja, ein risikoreiches Vorgehen tatsächlich. Das bietet eine Riesenbühne natürlich auch für Herrn Höcke, das darf man nicht unterschätzen, der alle möglichen Aussagen und Statements und Positionierungen hier auf großer Bühne tatsächlich loswerden kann. Und dann muss eben wirklich Mario Vogt erstmal unter Beweis stellen, dass er diese Bühne nutzen kann, um eben Höcke zu entlarven als das, was er ist, eben als ein rechtsautoritärer, wenn nicht rechtsradikaler oder gar rechtsextremer.
Sie zeigen in Ihrem Buch Mitte rechts. Die konservativen Parteien in Frankreich, in Italien und Großbritannien hat die Strategie, sehr rechte Slogans und Diskurse zu übernehmen, eindeutig geschadet. Alle diese Parteien haben auf lange Sicht massiv an Wählerstimmen verloren. Was sagen konservative Politiker, wenn sie mit denen sprechen und sie auf diesen Zusammenhang aufmerksam machen?
Nun, also einmal hört man oft, dass dann bestritten wird, dass man sowas eben in Deutschland machen würde und immer wieder betont, dass man ganz eigenständig die Entscheidungen und die Positionierungen trifft. Das ist eine Ebene. Aber ich glaube, wenn man etwas weiter nachhorcht, dann sieht man zwei Motive, die zum Tragen kommen, wenn das dann doch passiert. Denn ich glaube, man kann das schon nachweisen, dass es das schon auch im deutschen Diskurs gibt. Und es gibt einmal, glaube ich, nach wie vor, auch wenn das niemand heute mehr so sagen würde, glaube ich, aber es gibt immer noch das Motiv von Seiten der Christdemokraten oder der Konservativen zu sagen, man kann immer noch Leute von der AfD zurückholen. Und das will man ja auch sozusagen im Einzelnen gar nicht ausschließen, dass diese Wählerschaft jetzt kein monolithischer Block ist oder sowas. Es ist eine sehr gefährliche Strategie eben. Und es gibt immer noch so diese Bestrebung, dieses Gefühl, aber eigentlich mit der richtigen Ansprache kann man auch viele Leute zurücklocken, beziehungsweise man weiß gar nicht, ob die vorher jetzt CDU, CSU gewählt haben oder ob die einfach gar nicht gewählt haben. Aber das ist ein Motiv. Und wenn das eher das offensive Motiv ist, dann ist das defensive Motiv schon das Gefühl, unter Druck gesetzt zu sein von rechts außen und das Gefühl zu haben, wenn man in bestimmten Themenbereichen nicht auch mit bisweilen etwas martialischer Rhetorik sich positioniert, dann nehmen die einem die Butter vom Brot. Und ich will das auch ganz deutlich sagen, also ich halte es ganz wichtig, dass man auch zu Migrationspolitik und allen möglichen anderen Themen Stellung bezieht von konservativer Seite. Die Frage ist ja dann doch immer auch so ein bisschen das Wie eben, ne? Der Stil und die Rhetorik und wie weit man sich eben auch auf der Ebene angleicht an den Sound der AfD. Und da muss ich schon sagen, dass es in den letzten 12 Monaten, sagen wir es einfach mal so, schon immer wieder viele Beispiele gab, wo man sich fragen musste, wo da eigentlich genau der Unterschied liegt. Und Sie haben eingangs schon Markus Söder und den Vergleich mit Steffi Lemke und Margot Honecker erwähnt, man könnte ja vieles hinzufügen. Und es ist ja auch nicht nur so, dass es am politischen Aschermittwoch passieren würde.
Zum Schluss gefragt, Thomas Biebricher, wie ließe sich aus Ihrer Sicht diese verfahrene Konstellation für die Union auflösen?
Ja, meiner Ansicht nach gibt es nach wie vor eher in der Mitte des politischen Spektrums, also ein ziemlich großes Wählerreservoir sogar, das ansprechbar wäre für die Union, wenn sie einfach mal ganz seriös, so auf gute alte Unionsart, Vorschläge machen würde, wie die wirklich drängenden Probleme Deutschlands angegangen werden könnte. Ich will gar nicht von Lösen sprechen, angegangen werden könnte. Und was ihre Vorstellung, ihre Alternativvorstellung gegenüber der Ampelregierung ist, wenn es darum geht, wie wird denn der deutsche Wirtschaftsstandort zukunftssicher gemacht. Das ist ja ein urkonservatives Thema, worüber man immer viel und gerne gesprochen hat. Und es geht meiner Ansicht nach darum, eben wirklich einen seriösen Alternativvorschlag zu machen und die Karten hier mal auf den Tisch zu legen und auch mit dem Fund zu wuchern, das die Union immer noch hat, dass man nämlich in der Bevölkerung immer noch, also in bestimmten Teilen zumindest, der Meinung ist, dass die möglicherweise in der Lage sind, bestimmte Probleme seriös und kompetent anzugehen. Ja, also Problemlösungsfähigkeit wird der Union immer noch mehr zugeschrieben als anderen Parteien. Und das müsste man in die Waagschale werfen und sagen, tatsächlich haben wir eine Vorstellung davon, wie das passieren soll. Und wie gesagt, da soll man den Leuten auch durchaus reinen Wein einschenken und auch durchaus deutlich machen, dass das nicht alles so ganz einfach wird, was auch eigentlich ein klassischer Teil von konservativem Sprechen ist, darüber zu sprechen, dass es manchmal ein bisschen Disziplin braucht und auch eine gewisse Opferbereitschaft, weil alles nicht immer ganz einfach werden wird. Aber das muss man eben tun und da sind alle Elemente eigentlich vorhanden, aber es braucht natürlich auch politischen Mut dann in der Situation und den sehe ich im Moment noch nicht so richtig.
Vielen Dank, Thomas Biebricher, für das Gespräch. Mitte rechts, die internationale Krise des Konservatismus. Das Buch von Thomas Biebricher ist bei Suhrkamp erschienen. Und wenn Sie in der Nähe von München leben, am 13. März ist er in München im Raum Neuland Gestalten zu Gast für eine Diskussion. I'm free, singt Kieran Brandt hier eindrucksvoll. Matt Huxley ist sein Partner in Music im Duo Strange Boy. Soeben ist ihr Debüt erschienen. Love Remains ist der Titel. Tatsache oder Hoffnung, könnte man da fragen. Wer sich in der Öffentlichkeit häufiger äußert, zum Beispiel als Mensch mit migrantischer Geschichte oder einer anderen Form des Lebens, der sieht sich viel zu oft mit Hass und nicht mit Liebe konfrontiert. Allein im Freistaat Bayern wurden im vergangenen Jahr 2023 über 3.100 Verfahren geführt wegen Hass und massiver Beleidigung im Netz. Das sind fast ein Drittel mehr als im Vorjahr. Die französische Philosophin Cynthia Fleury betrachtet auch Hate Speech in ihrem bahnbrechenden Buch »Hier liegt Bitterkeit begraben« über Ressentiments und ihre Heilung. Über die anonymen Attacken schreibt sie: »Es handelt sich hier nicht nur um einen Angriff auf den anderen, sondern um einen Angriff auf die Sprache selbst. Die Sprache der Hassenden, argumentiert sie weiter, steht nicht mehr im Dienst des kritischen Geistes, sondern im Dienst des Triebes.« Christian Schüle blickt in seinem Essay zurück auf die jüngste Geschichte dieser mehr als fragwürdigen Entwicklung und überlegt, wie er beizukommen wäre.
Sie erinnern sich vielleicht, als die prominente Grünen-Politikerin Renate Künast vor 8 Jahren publik machte, dass sie regelmäßig sexistische Mails und ihr Persönlichkeitsrecht verletzende Kommentare in den sozialen Netzwerken erhalte, dachte man noch, verstört über den Verlust des allgemeinen Anstands, an einen bedauernswerten Einzelfall. Das Schamgefühl wirkte außer Takt geraten, die Tugenden des guten Umgangs schienen verletzt. Doch dann häuften sich die Einzelfälle, ein Muster wurde erkennbar. Immer mehr Persönlichkeiten des öffentlichen wie politischen Lebens, Influencer, Sportler, Journalisten, Ehrenamtliche und darunter in besonderem Maße die Frauen, berichteten von digital-medialer Gewalterfahrung. Umfragen überbrachten die unfrohe Botschaft, jeder zweite deutsche Kommunalpolitiker sei von Hassanfeindungen betroffen, weswegen es zunehmend weniger Bürgerinnen und Bürger gibt, die für kommunale Ämter zur Verfügung stehen, was für die Demokratie ein enormer Schaden ist. Miststück, Schlampe, Missgeburt. Die Hemmschwelle senkte sich immer weiter ab und ist heute in dem Maße niedrig, in dem der Hass fast gewohnheitsmäßig aufschießt. In nur 8 Jahren erlangte der Einzelfall Künast eine besorgniserregende Mustergültigkeit. Mittlerweile ist das Internet, neben seinen wunderbaren Möglichkeiten, ein Hort der Verrohung und Verkommenheit, der Herablassung und Niedertracht. Für Hassende bietet das ständig zappelnde Netz den enormen Vorteil, dass die Instanterregung, kostengünstig, risikoarm und mit geringem Aufwand aufgegossen, sofort heiß schäumt und äußerst bequem verspritzt werden kann. Jeder kann jederzeit, an jedem Ort der Welt, jede und jeden anderen beleidigen, herabsetzen, bloßstellen. Digitale Vernichtungslust ist ein neuer Akt von Menschenfeindlichkeit. Der Angriff ist digital, der Schmerz analog. Die Feigheit des Hassenden aber gedeiht prächtig unterm dreifachen Schutzschirm der Meinungsfreiheit, Anonymität und Selbstgerechtigkeit. Die Sehnsucht der Verbitterten nach Selbstwirksamkeit erfüllt sich in der Erniedrigung anderer. Vermutlich war keine Ära zuvor so stark von Egozentrik und Nabelschau getrieben, wie die aktuelle Epoche der Hypersubjektivität es ist. Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, das Ich, seine Befindlichkeiten, Ansichten und Erfahrungen stehen im Zentrum der Weltwahrnehmung. Permanent wird einem zugerufen, sei einzigartig, sei du selbst. Auch die Telekom wirbt neuerdings mit dem Satz, mach jeden Moment zu deinem. Und geschieht irgendwo irgendetwas, heißt viel zu oft mit geradezu einschmeichelnder Empathie die erste Reporterfrage, was macht das mit dir? Ja, was macht das mit uns? Und inwiefern tragen möglicherweise wir alle, kurzgetaktet, gestresst, abgelenkt, ständig auf Smartphone-Displays starrend, zu einer allgemeinen Dynamik der Feindlichkeit und Gleichgültigkeit bei, von der alle betroffen sind, die aber eine vermutlich große Mehrheit gar nicht will? Einerseits hat sich die aktuelle Menschheit sukzessive in einen Superlativismus treiben lassen, der in ganz, ganz großer Überhöhung, super, super toller Übersteigerung, unfassbarer Übertreibung, aber auch mega Überforderung besteht. Superlative sind über das Spektakel entfesselter Emotionen weit bequemer und schneller zu generieren als über intellektualisierte Diskurse, die Zeit, Reflexion, Geduld und Tiefe erfordern. Andererseits zwingt das Betriebssystem der Social-Media-Kultur alle zu einem Kult der Sichtbarkeit, als dessen Konsequenz die jeweilige Follower-Gefolgschaft nahezu unermüdlich beobachtet, wie die von ihr Beobachteten die eigene Sichtbarmachung zelebrieren. Die Verletzbarkeit durch Selbstentblößung, steigt proportional zur Selbstinszenierung. Über die vergangenen Jahre hinweg hat die immer stärker ausgeprägte Neigung zur subjektiven Befindlichkeit, zu einer Dauer-Emotionalisierung und die wiederum zu einer, zumindest teilweise, gestörten Affektkontrolle geführt. Entstanden ist eine Erregokratie, die Abwägung und Ambivalenz so gut wie nicht mehr zulässt. Ihre Münze ist das Empfinden, ihre Währung die Empörung, ihr Geschäftsmodell die Konstruktion von Freund-Feind-Mustern, die im realen Leben wiederum reale Feinde schafft. Wir gegen die, die gegen mich. Das ist der Humus für Hass, ob er sich nun digital oder analog äußert. Das beschleunigte Reiz-Reaktionsschema lässt keinerlei Raum für Differenzierung, keine Zeit für Abwägung, keine Pause für Besinnung. Die rhetorische Aufrüstung zielt letztlich auf den permanenten Ausnahmezustand. Die Ausnahme wird zur Normalität. Es geht dann nicht mehr um die Sache als solche, sondern um die Rede über die Sache. Und irgendwann nur noch um die Rede über die Rede, ohne Bezug zur Sache. Vor dem Diskurs kommt bereits die Schuldzuweisung. Empörung ist das moralische Kapital, mit dem der Preis der Rechthaberei ständig hinaufgetrieben wird. Wird Empörung nicht anerkannt, wobei es freilich im Ermessen des Empörten liegt, wann er sich anerkannt fühlt, steigert sie sich zu Wut. Wird Wut nicht erlöst, verselbstständigt sie sich zu Hass. Wird Hass schließlich moralisch überhöht, geht es selbstgerecht zu. Die Hassenden sind von der absoluten Berechtigung ihres Hasses überzeugt. Hass ist die brutalste Form der Rechthaberei und von vornherein bereits das letzte Mittel. Er ist Anklage, Gericht und Urteil in einem, ohne dass Beweisführung nötig wäre. Der Hassende richtet sich im Widerstand ein. Sein Hass wendet sich gegen das Anderssein eines anderen, als wollte man Menschen, die sich das verbriefte Recht herausnehmen, anders als man selbst zu sein, für dieses Anderssein wollen bestrafen. Der Hassende rächt sich für Abtrünnigkeit, die keine ist. Sein Hass ist Vergeltung für eine Schmach, die ihm gar nicht zugefügt wurde. Frau Künast hat ja keinen einzigen, der ihr Persönlichkeitsrecht verletzte, je persönlich gekannt. Die tiefste Wurzel von Hass und Rache, so lehrt die Psychiatrie, ist versagte Zuwendung. Das Problem des Hasses sitzt im Kopf des Hassenden. Müsste man also nicht den Kopf verändern? Aus der Erregokratie, die eine Erregungserschöpfung, Transformationserschöpfung und Empathieerschöpfung mit sich gebracht hat, resultiert die nahezu tragikomische Ironie, dass es einem vor lauter Brüllerei die Sprache verschlägt. Obwohl in der postpandemischen Zeitenwende-Gesellschaft wie lange nicht in Sprechchören skandiert, auf allen Kanälen gelabert und in einer Tour gesendet wird, hat es die auf mündige Sprechfähigkeit setzende liberale Demokratie mit mehreren Schweigespiralen zu tun. Während die einen die Kampfzone aus politischen Motiven bewusst ausweiten, verschweigen die anderen aus Furcht vor sozialer Isolation ihre Meinung. Dritte verstummen aus Ratlosigkeit, vierte aus Angst. Was also tun gegen Hass von den extremen Rändern, aus den anti-aufklärerischen Nischen, aus den Kellergeschossen der Parallelrealitäten im tiefen Raum der Tech-Konzerne? Das freie Netz wird man nicht mit einem Schlag vom Hass befreien können, ohne sein Versprechen der Freiheit zu verletzen. Das ist kein kleines Dilemma. Aber Gerichte könnten Portale sperren lassen und Plattformen sanktionieren. Sie könnten bestehende Gesetze wie den Digital Services Act der Europäischen Union viel konsequenter anwenden und bei Rechtsverstößen immense Bußgelder an die Plattformbetreiber verhängen. Die deutsche Politik könnte eine nationale Grundrechtecharta für den Online-Bereich entwerfen und ein breites Netzwerk spezialisierter Melde- wie auch Beratungsstellen in den Ländern organisieren. Der Staat könnte seine Strafverfolgungsbehörden schulen, auf dass die Betroffenen tatsächlich ernst genommen werden. Letztlich aber kommt es auf den Einzelnen an, auf die Gesellschaft, auf uns alle. Die und der Einzelne könnte sich, wie es die französische Psychoanalytikerin Cynthia Fleury vorschlägt, auf die Möglichkeit zur Handlungsfreiheit besinnen. Der Mensch kann, wenn er will, so sagt es Fleury, Das heißt, jede und jeder hat die Wahl, theoretisch zumindest. Und jede und jeder Einzelne kann sich entscheiden, sich nicht gemeint zu fühlen. Eine Kompetenz zur bewussten Ignoranz zu erwerben, erfordert Schulung in Resilienz. Unter Anleitung professioneller Mediatoren und Moderatoren könnten etwa in geschützten Räumen Debatten- und Hasstrainings abgehalten werden, um das Reizreaktionsschema zu simulieren und zu durchbrechen. In einem neu einzurichtenden Schulfach Medienkunde könnten Kinder und Jugendliche die Mechanismen des Hasses verstehen lernen. Sie würden Täter und Opfer, Opfer und Täter spielen, sich im Rollenspiel gegenseitig beleidigen, die Reaktionen analysieren und so den gesteuerten Umgang mit Beleidigung und Niedertracht einüben. Ist das mentale Immunsystem früh gestärkt, hätte der Mensch gelernt, eine an ihn adressierte Anfeindung nicht auf sich zu beziehen. Durch eingeübte Resilienz könnte man das Hassnetz im Internet den Hassenden überlassen und die Hassenden sich selbst. Wenn keiner mehr reagiert, verliert der Hassende womöglich die Lust am Hass. Das Biest lebt ja nur, wenn man es nährt. An dieser Stelle gibt es ein großes Aber. Der gelernte Ausstieg aus den digitalen Hassschleifen durch trainierte Ignoranz bedeutet keineswegs, sich aus der gesellschaftlichen Kommunikation an sich zurückzuziehen. Im Gegenteil. Man könnte sich de-digitalisieren und re-analogisieren und wieder eine analoge Realwelt zur digitalen Virtualwelt aufbauen. Warum nicht in den real existierenden Raum gehen, auf die Straßen und öffentlichen Plätze der Städte, in Parteien und Vereine eintreten, sich zivilgesellschaftlich engagieren, ein Ehrenamt übernehmen, Verantwortung ergreifen, Anstand vorleben? Die Bundesrepublik braucht zurzeit vieles, keine Frage. Geld, Führung, Strategie, Mut und politischen Willen. Und unter all dem bräuchte sie dazu noch eine nationale Bildungsoffensive für frühkindliche Bildung, damit sich jeder Bürger, bevor er überhaupt zu hassen beginnen kann, in seinem Ich-Sein nicht permanent entwertet fühlt. Der prinzipiell verletzliche Mensch müsste von Kind auf gestärkt werden. Leicht ist das nicht. Aber wer sagt denn, dass die Erschütterung der Demokratie mal soeben nebenbei zu bewältigen sei?
Christian Schüle über die ganz realen Folgen von Hass im Netz. Thomas Kretschmer verabschiedet sich mit diesem Beitrag im Namen des ganzen Teams.